Herzlich willkommen zum Podcast Devisenmarkt aktuell. Mein Name ist Sebastian Neckel, ich bin Spezialist für das Thema Zins- und Währungsmanagement. Mein Gesprächspartner heute ist Ulrich Stephan, Chefanlagestratege der Deutschen Bank. Uli, Mitte Oktober, kurz vor Halloween. Wir haben schon mal beim letzten Mal immer über Halloween gesprochen. Dieses Wochenende, ich hatte ja erzählt, wir haben einen Kürbis gekauft, hat die Schnitzerei angefangen. Die Kinder fangen an, sich zu verkleiden. Ich sag mal, es wird alles so ein bisschen gespenstisch zu Hause. Aber die Märkte an sich scheinen ja momentan nicht mehr so gespenstisch zu sein. Wenn man sich anguckt beispielsweise, dass China und die USA am Handelsstreit sich vielleicht angenähert haben, ist das die Trendwende jetzt oder war das so ein kleiner Zwischenhoch mal?
Ich würde mal sagen, wir hoffen darauf, dass diese Mini-Einigung, die es zwischen den USA und China gegeben hat, auch tatsächlich zu mehr führen wird. Bisher hat man sich relativ locker darauf verständigt, dass China mehr Agrarrohstoffe aus den USA importiert, dass man sich beim geistigen Eigentum mehr an die Bestimmungen hält und auch die USA den Status des Währungsmanipulators China überprüft. Aber das Ganze hat selbst Trump gesagt, muss noch in Papier gegossen werden. Die chinesische Seite hat gesagt, ja okay, wenn wir eure Agrargüter importieren, das würden wir auch tun. Dann verlangen wir aber von euch, dass ihr die Zölle nicht nur verschiebt, sondern wirklich auch ganz aufgebt. Also es gibt noch ein bisschen was zu tun. Ich habe die Hoffnung, dass das wirklich gelingen kann, was auch mit Impeachment und Wahl im nächsten Jahr und der wirtschaftlichen Entwicklung zu tun hat. Und ich glaube, das Ziel ist, dass man sich dann Mitte November in Santiago de Chile beim APEC-Gipfel die Hand gibt, die beiden Präsidenten wahrscheinlich vor einer Menge Kameras, um zu sagen, ja, wir haben, wenn auch einen kleinen, wir haben einen Deal. Und nochmal, das würde eben den Märkten anzeigen, hier gibt es zumindest die Möglichkeit, dass die beiden Länder miteinander sprechen und vielleicht sogar kleine Schritte nach vorne gehen. Und ich glaube, allein das schon würde helfen.
Das zweite bestimmte Thema in diesem Monat, ich meine, wir stehen jetzt kurz vor dem 31. Oktober, ist die Frage, kommt auch ein Brexit-Deal, ja oder nein? Wird die Austrittsverhandlungen, werden die verlängert? Es sah ja am Wochenende ja nach einer möglichen Lösung aus, geisterte immer so ein bisschen rum, Stichwort Double Custom Union, wie ist dein Blick da drauf?
Ja, also tatsächlich hat es in der letzten Woche Gespräche gegeben zwischen dem irischen und dem britischen Premier und beide haben den Sitzungssaal in Anführungsstrichen verlassen mit den Worten, dass es gute Gespräche gewesen seien, dass man sich angenähert hätte und das hat natürlich zu vielen Hoffnungen geführt. Die wurden dann am Montag wieder ein bisschen von der EU relativiert, weil man gesagt hat, naja, jetzt müssen wir mal gucken, wie es denn dann genau aussieht. Aber auch in den letzten Tagen war immer wieder zu hören, dass man doch relativ kurz davor steht, dass es eine Einigung geben kann. Also insofern sind die nächsten Stunden, Tage tatsächlich spannend, ob es wirklich gelingen wird. Aber wie dem auch sei, selbst wenn dann eine Einigung der Unterhändler vorhanden ist, dann müsste immer noch der Europäische Rat beim Gipfeltreffen, was Donnerstag, Freitag stattfindet, entscheiden und zwar einen legalen Vertrag entscheiden und unterzeichnen. Der wiederum würde dann am Samstag, das ist glaube ich erst die vierte Sitzung des britischen Unterhauses an einem Samstag, bisher hat es das quasi nur in Kriegszeiten gegeben, über diesen Vertrag, diesen Austrittsvertrag debattieren und könnte dem auch zustimmen. Und wenn all das geschehen ist, dann würde wohl der Austritt Ende Oktober stattfinden. Wird einer nicht zustimmen, gibt es keinen Vertrag, gibt es keinen ausreichenden Vertrag, dann müsste nach dem Ben Act, und Boris Johnson hat zumindest gesagt, dass er sich dran halten will, dann müsste Boris Johnson am Sonntag dann die Verschiebung bei der EU beantragen. Da müssten dann wieder die Staats- und Regierungschefs dem Ganzen zustimmen. Gibt es auch unterschiedliche Signale, aber ich denke, dass dann tatsächlich verschoben werden würde. Also im Moment sind wir noch in der Situation, dass wir noch ein paar Details zu klären haben und auch noch einige Entscheidungen zu treffen sind, bevor wir genau wissen, wie und ob dieser Brexit denn dann zustande kommt.
Aber die Gretchenfrage ist doch, wie löst man die Nordirland-Frage? Wie sieht es da momentan aus? In welche Richtung wird momentan gedacht, dass man sich da annähert?
völlig richtig, das ist ja schon die ganze Zeit die Streitfrage, wo legt man quasi die Grenze hin? Man will sie nicht inneririsch legen, das hat auch was mit der IAA zu tun und mit inneririschem Handel. In der Britischen See finden dann die Nordiren doof, weil sie dann eben aus dem Königreich ausscheiden. Insofern hat man sich jetzt für eine quasi doppelte Zollunion entschieden, also das ist zumindest offensichtlich das, was gerade diskutiert wird. Nordirland würde in einer Zollunion mit der Europäischen Union bleiben und auch natürlich mit dem Vereinten Königreich. Insofern müsste dann Nordirland die gesamte Zolldeklaration für die EU machen, also natürlich nicht, wenn Güter in Portugal ankommen, sondern wenn sie in Nordirland ankommen und dann quasi über die grüne Grenze nach Irland kommen. Das heißt, man muss genau wissen, welche Güter sind denn dann für Nordirland, welche sind für die Europäische Union bestimmt und müsste dann die Zollabwicklung machen. Da gibt es sicherlich Details zu besprechen, eben genau wie man das alles stattfindet, damit kein Schmuggel und so weiter und so fort. Also wie will man das machen, aber das scheint im Moment der Diskussionsstand zu sein und ich könnte mir durchaus vorstellen, dass die technischen Details drumherum auch tatsächlich lösbar sind.
Das hört sich aber schon relativ aufwendig an. Ich denke mal wahrscheinlich administrativ wird man da relativ viel machen müssen.
Ja, wie gesagt, Nordirland wird dann diese ganze Zolldeklaration übernehmen müssen. Das heißt aber auch, dass Unternehmen dann natürlich Zolldeklarationen auszuführen haben. Ich meine, das ist der ganze Brexit. Keine Frage von Effizienz und Wachstum ist, das ist uns, glaube ich, allen klar. Die Frage ist eben, wie kriegt man es überhaupt hin? Und wenn man es dann hinkriegt, wie kriegt man es so effizient wie möglich hin? Also ich hoffe mal, dass es auch Übergangsvereinbarungen gibt und dass dann all das, was man an Zolldeklarationen, an Papier, an Administration dann auch auf Unternehmensseite wieder hat in Zukunft, dass das eben so einfach wie möglich gemacht wird. Aber da sind wir, glaube ich, heute noch nicht, um genau sagen zu können, wie das denn dann aussieht.
Ja, spannend die Frage, wie das jetzt bis Ende Oktober weitergeht, wie dann die Nachverhandlungen aussehen könnten. Die Europäische Union hat ja noch weitere Baustellen. Jetzt ist vorletztes Wochenende in Polen ja gewählt worden. Die nationalkonservative Regierungspartei Recht und Gerechtigkeit hat ganz klar gewonnen. Auf was muss sich Brüssel in den nächsten Monaten einstellen?
Ja, also man hat die Mehrheit ja nochmal ausgebaut, man hat eine absolute Mehrheit, insofern könnte man einigermaßen entspannt sein, auch vor dem Hintergrund, dass nochmal Präsidentschaftswahlen im nächsten Jahr ja stattfinden. Auf der anderen Seite hat aber die Opposition die Mehrheit im Senat bekommen, hat damit zumindest Mitspracherechte bei der Besetzung wichtiger Stellen und auch bei Gesetzen. Man kann die nicht am Ende aufhalten, aber man kann sie verzögern. Also die Frage ist, wie energisch wird die PiS hier ihre Vorhaben vorantreiben oder wird sie eben in einen Dialog mit der Opposition kommen? Wird es auch Annäherungen an die Europäische Union geben, was diese Rechtsverfassung Polens angeht? Also ich hoffe, dass der gute Menschenverstand siegt. Man hat die Mehrheit nochmal ausgebaut, man kann alleine regieren und vor dem Hintergrund dann eben auch die entsprechenden Maßnahmen getroffen werden. Das Wachstum ist nach wie vor ordentlich in Polen. Man hat ja auch diesen Wahlsieg in Anführungsstrichen erkauft durch mehr Kindergeld, mehr Renten, die Erhöhung der Mindestlöhne. Also das ist auch was, wo Unternehmer dann drauf gucken sollten, wenn sie outgesourced haben, gerade im Bereich Service. Also ich denke mal, in der Automobilindustrie wird man über Mindestlöhnen liegen, aber wenn man über Service redet, keine Ahnung, Wäsche von Hotels und ähnlichen Dingen mehr, dann kann das eben schon zu einer Kostenerhöhung geführt haben. Aber Wachstum ist nach wie vor hoch, Inflation ist niedrig, also Polen wird nach wie vor da eine wichtige Rolle spielen.
Ich würde mit dir ganz gerne weiter in den Norden gehen, kommt aus dem Süden. Ich bin vor 2 Wochen beim Unternehmen in Österreich gewesen, die haben mich gefragt oder haben mich gebeten, dass du ein bisschen was nochmal über Norwegen erzählst. Sie haben ein bisschen Probleme, dass die norwegische Krone etwas schwächer geworden ist. Die Frage ist, ist die norwegische Volkswirtschaft eigentlich gut gerüstet für sich eine abkühlende Weltkonjunktur? Wie siehst du das momentan?
Also die norwegische Krone hängt eben sehr stark am Ölpreis. Nach wie vor, da war mal eine Zeit lang eine gewisse Entkopplung, als der Immobilienmarkt in Norwegen deutlich zur Schwäche geneigt hat. Das hat sich aber wieder stabilisiert und jetzt ist man auf einem anderen Niveau, aber wieder relativ stark an den Ölpreis gepackt. Norwegen ist natürlich reich mit seinem Ölfonds. der fast 1 Milliarde Euro ausmacht. Also das ist schon ein gewaltiges Vermögen, was dort angespart wurde. Man hat auch zuletzt Geld aus dem Ölfonds herausgenommen und hat es in die Realwirtschaft hinein gesteckt, gerade auch in Investitionen. Im Ölfonds selbst wird stark auch umallokiert.
Aber hätte das nicht die Krone etwas stärken müssen? Wenn man sozusagen aus dem Staatsfonds Gelder rausnimmt, die sind wahrscheinlich in norwegischen Kronen angelegt.
Naja gut, das Bruttoinlandsprodukt ist ohnehin in diesem Jahr relativ stark mit 2,5%. Die norwegische Notenbank ist eigentlich die einzige, die Zinsen erhöht. Das spricht natürlich eigentlich alles für die norwegische Krone. Aber da wir ein Überangebot an Öl haben und da Norwegen so sehr stark am Öl am Ende hängt, über 50% der Exporte, über 65% der Industrieleistung hängt eben an der Öl- und Gaswirtschaft, spielt eben der Ölpreis die völlig übergeordnete Rolle. Und wie gesagt, wir haben da ein Überangebot. USA-Fracking als Stichwort, hängt die Krone eben sehr stark daran. Wir erwarten auch, dass das Wachstum im nächsten Jahr ein Stück weit zurückgeht, weil wir eben keinen großen Wachstumsschub sehen, beziehungsweise Ölpreisrückgang.
Das heißt, wo laufen wir auf 12 Monate hin, Richtung 11 oder?
Ja, das kann schon gut sein. Also wir haben, Norwegen versucht eben gerade, und das ist, glaube ich, dann, was du vorhin fragtest, Richtung Zukunft, hier in grüne Energie sehr viel stärker hineinzugehen. Man investiert, man allokiert Geld um. Also das könnte eine wirkliche Zukunft sein, gerade mit den Entwicklungen, die wir weltweit im Moment richtigerweise sehen, dass man hier sehr viel stärker auf erneuerbare Energien hinwirkt, und das könnte dann auch die Zukunftsperspektive der norwegischen Volkswirtschaft sein.
Um ein Thema kommen wir nicht drum rum. Brandaktuell Türkei, türkische Lira. Kann man Aussagen treffen, in welche Richtung es sich entwickeln wird? Hast du da eine Meinung oder ist es einfach so dermaßen unsicher jetzt, wie sich dieser ganze Syrien-Konflikt weiterentwickelt?
Ja, ich glaube, es hängt im Moment sehr stark eben an dem Syrien-Konflikt beziehungsweise an den angedrohten amerikanischen Sanktionen. Es gab auch heute wieder sprechende Meinungen dazu. Der Außenminister beziehungsweise der Vizepräsident wollten Präsident Erdogan treffen. Da hieß es dann zunächst, das wird er nicht machen, er wird sich nur mit Trump, also dem Präsidenten auch beraten. Das wurde dann nachher wieder ein Stück zurückgerudert. Da ist im Moment sehr viel Unsicherheit drin. Also dass die Preise im Moment, quasi der freie Fall der Aktienmärkte, auch der Türk-Lira mit diesem Konflikt zusammenhängen und damit Krisen bestimmt sind, ist, glaube ich, außer Frage. Wir werden wahrscheinlich auch eine Erholung sehen, wenn das erledigt sein sollte. Aber im Moment ist der Blick sicherlich auf die nordsyrische, südtürkische Grenze gerichtet und die Fragestellung eben, wie weit werden dort die Vorstöße vorangehen, was wird Assad machen. Russland hat gesagt, sie wollen in jedem Falle verhindern, dass es hier auf ein Aufeinandertreffen türkischer und syrischer Kräfte gibt. Also da ist doch noch eine Menge Unsicherheit, glaube ich, drin, und ich wäre im Moment eher vorsichtig.
Ich frage mich immer, wenn ich so die Twitter-Nachrichten mir angucke aus den USA, die kommen, dann heißt es ja, es wurde ja getwittert vom Donald Trump, dass man in der Lage wäre, die türkische Wirtschaft innerhalb eines Tages runterzufahren. Wie soll das denn möglich sein?
Naja, man darf am Ende des Tages nicht vergessen, dass die USA das Finanzsystem beherrschen. Das ist ja auch das, was sie beim Iran machen und womit sie natürlich gewaltigen Schaden anrichten können. Ich glaube nicht, dass das damit geht, dass man keine Bomber ans Militär liefert oder ähnliche Dinge, was ja auch schon angedroht war, sondern es geht dann über solche Dinge, wo man nicht nur Zölle für einzelne Produkte oder Produktgruppen erhöht, sondern schärfere Maßnahmen, und die liegen dann meist in Richtung Finanzsystem oder ähnlichem. Und damit kann man natürlich schon in einem anderen Land gewaltig wehtun. Wie gesagt, wir sehen das ja auch am Iran.
Bei den ganzen Krisen, die wir momentan weltweit haben, haben wir vielleicht auch ein schönes Thema. Das ist der panafrikanische Binnenmarkt, der 2020 kommen soll. 55 Länder, die daran teilnehmen. Momentan Deutschland, glaube ich, Investitionsquote von 12 Milliarden US-Dollar pro Jahr in Afrika. Wird dieser Binnenmarkt für Unternehmen, für deutsche Unternehmen einen großen Vorteil bringen? Zum anderen, wie erfolgreich kann der eigentlich überhaupt sein, weil doch die afrikanischen Länder doch relativ die ähnlichen Sachen alle produzieren?
Also absolut richtig. Ende Mai ist sind Absichtserklärungen getätigt worden. Es war noch lange die Frage, ob auch Südafrika und Nigeria teilnehmen, die beiden größten Volkswirtschaften eigentlich. Sie nehmen jetzt teil. Das einzige Land, was ich gefunden habe, was nicht teilnimmt, ist Eritrea. Aber mal gucken, man hat sich ja da auch mit Kenia geeinigt. Also insofern kann das auch noch sein. Man hat 17 Jahre lang verhandelt, um jetzt dieses Abkommen zu machen. Also diese Absichtserklärung, es ist noch nicht wirklich ein Abkommen. Aber es besteht eben Hoffnung, dass das geschehen kann. Man würde damit 8 regionale Handelszonen ersetzen. So, und dann ist die große Frage, was wird draus, nicht wahr? Afrika ist sehr stark in der Produktion von Rohstoffen und von Agrargütern. Da sind die Länder auch sehr ähnlich. Deswegen ist der intraafrikanische Handel überschaubar groß, liegt nämlich nur bei 16%. In Europa hast du 70%, in Asien hast du 60%, also das ist deutlich mehr. Das kann natürlich zunehmen, wenn sich Länder auch dann anfangen zu spezialisieren, wenn man anfängt, die Infrastruktur auszubauen, wenn man auch anfängt, Zölle auszubauen. Also insofern wäre das, glaube ich, eine Frage für europäische, für deutsche Unternehmen. Wie kann ich Infrastruktur bauen? Wie kann ich helfen auf der ganzen technologischen Seite? Wie kann ich auch beratend tätig werden, um diese Dinge denn dann umzusetzen, damit man eben auch gerade diesen Intra, der ist ja damit dann gemeint, afrikanischen Handel ein Stück weit nach oben kriegt und die Länder auch unter dem Gesichtspunkt Arbeitsteilung eben sich auf die Sachen spezialisieren, die sie besonders gut können.
Also kann man sagen, die 12 Milliarden US-Dollar Direktinvestitionen, die wir bislang so pro Jahr aus Deutschland gesehen haben, könnten durchaus noch höher werden, ne, aufgrund des Binnenmarktes.
Ich glaube, dass Afrika riesiges Potenzial hat. Wir reden heute über 1,2 Milliarden Menschen. Das soll sich ja verdoppeln bis 2050. Viele junge Menschen, die auch Bedürfnisse haben und die wollen dann natürlich auch gedeckt werden. Dazu brauche ich Jobs, dazu brauche ich Produkte. Und da steht eine Menge an in Afrika. Also es fehlt aus meiner Sicht manchmal ein bisschen an Infrastruktur. Damit meine ich jetzt gar nicht Brücken und Straßen, sondern damit meine ich eben Rechtssysteme, Demokratien, all das, was wir kennen, das muss sich entwickeln. Wir sehen, wie schwierig das ist an diesem langen Konflikt zwischen Kenia und Eritrea. Wir sehen es aber auch jetzt in Mosambik. Aber man hat das, glaube ich, in großen Teilen erkannt. Von daher hätte ich da Hoffnung, dass das geschehen kann in den nächsten Jahren. Nicht über Nacht, das wird ein langer Prozess sein. Und dann sollte man sich schon überlegen, ob man auch auf dem afrikanischen Kontinent sinnvoll investieren kann, risikokontrolliert investieren kann in den vorhin genannten Bereichen, um dann eben an dieser Entwicklung auch partizipieren zu können.
Interessant wäre für mich auch nochmal, wenn wir mal Richtung Südamerika gucken würden. Das Jahr war ja in Südamerika insgesamt bislang relativ schwierig. Meine weit brennende Spannung in Venezuela, Wahlen in Argentinien, Demonstrationen in Ecuador, also relativ viel Bewegung drin.
Eigentlich wie immer.
Eigentlich wie immer. Die Frage, die ich mir stelle, ist, auch aufgrund dieses Handelskonfliktes mit China und USA, wie wird sich Südamerika zukünftig in der sich verändernden Weltordnung einsortieren?
Also Südamerika ist sicherlich weiter als Afrika, was Industrieproduktion angeht. Also beispielsweise werden ja sogar Flugzeuge in Brasilien gebaut, Autos etc. pp. Es ist aber auch im Grunde sehr stark natürlich von Agrarrohstoffen und auch von Industriemetallen abhängig. Gerade wenn ich nach Peru gucke, wenn ich nach Chile gucke. Da muss man dann auf China achten und wird China eben weiter wachsen und wie geht der Handelskonflikt aus? Argentinien ist meiner Ansicht nach eingeschlagen wie eine Bombe. Man dachte, dass Macri auf einem guten Weg wäre und dann hat er diese Vorwahlen krachend verloren und hat wohl kaum noch eine Chance, wiedergewählt zu werden. Dann kommen die Peronisten. Gut, wenn man sich den Kapitalmarkt anguckt, wettet der, dass Argentinien in den nächsten 5 Jahren pleite geht. In Brasilien hat sich Bolsonaro auch sehr viel vorgenommen. Rentenreform ist mittlerweile durch die erste Abstimmung des Senats gegangen. Die zweite sollte diese Woche stattfinden, ist aber verschoben worden, vor dem Hintergrund, dass man sich uneinig ist über die Einnahmen beziehungsweise die Verteilung aus den Öleinnahmen. Also da steht auch noch ein bisschen was an. Auch Lateinamerika hat natürlich Chancen und Möglichkeiten. Man kann nur hoffen, dass das Mercosur-Abkommen auch wirklich ratifiziert wird. Da gibt es aber jetzt Widerstand aus Österreich und auch aus Frankreich.
Die weltgrößte Freihandelszone, ne?
Das kommt darauf an, auf was man guckt. Die afrikanische wäre die weltgrößte, wenn man auf Menschen guckt, auf Länder guckt. Sicherlich von der Volkswirtschaft her ist natürlich dann Mercosur, weil einfach die Europäer mit dann dabei sind. Da größer also ist ja zwischen Mercosur und der EU, müsste man richtigerweise sagen, ist nicht nur Mercosur. Also das würde dann das Größte werden, völlig richtig. Und davon würde natürlich insbesondere Lateinamerika profitieren. Die Europäische Union nicht so sehr. Das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum es da in ein oder anderen Ländern Widerstand gibt. Mal gucken, ob man es am Ende wirklich beschließt. Es wäre, glaube ich, richtig, wenn wir auch da einen Beitrag, wenn ich das etwas politisch mal formulieren darf, Entwicklungshilfe leisten Richtung Südamerika, genauso wie wir es auch Richtung Afrika tun sollten und über unsere Agrarsubventionen nachdenken.
Ja, vielen Dank. Zusammenfassend kann man sagen, letztlich sehen wir wieder so ein bisschen, teilweise ein bisschen mehr Licht am Himmel oder am Ende des Tunnels. China, USA könnten Fortschritte sein. Brexit-Deal sieht eigentlich jetzt momentan auch nicht so schlecht aus. Der Binnenmarkt in Afrika, über den wir gesprochen haben, ist sicherlich positiv zu bewerten. Auch die Freihandelszone mit Südamerika ist sicherlich auch eine Sache, die uns auch als Europäer noch vorwärts bringen kann. Natürlich bei den ganzen vielen Unsicherheiten, die wir noch haben, über die wir gesprochen haben, Türkei. Aber es gibt auf jeden Fall doch etliche positive Anzeichen. Von daher ist vielleicht Halloween gar nicht so verkehrt. Vielen Dank.
Sehr gern.